SWR 2 Dschungel mit Franziska Storz. Dass die USA aus der Finanzkrise nichts gelernt haben und sich die Geschichte deshalb auch wiederholen kann, zeigt Inside Job, ein Film von Charles Ferguson, der seit Oktober in den amerikanischen Programmkinos läuft. Damit uns, bis der Film in Deutschland anläuft, nicht wieder das Gleiche passiert wie den USA, erinnern wir mit Heiermann, der letzte seiner Art, an die Gesetze, nach denen Finanzmärkte funktionieren.
Angenommen, ein Volk besteht aus 10 Leuten. Zu Beginn besitzt jeder 100 Euro. Insgesamt ist also Bargeld in Höhe von 1000 Euro im Umlauf. Falls einer mal knapp bei Kasse ist, kann er sich vom anderen was leihen und zahlt es ihm zurück, sobald er kann.
Einer von den 10, ein gerissener, egoistischer Schweinehund, kommt nun auf die Idee, für verliehenes Geld Zinsen, sagen wir mal, in Höhe von 10% zu verlangen. Die anderen, auch nicht blöd, denken sich, das kann ich auch. Schwupps, hat sich die Geldmenge von 1.000 auf 1.100 Euro erhöht, ohne dass die 100 Euro überhaupt existieren.
Da Geld, das nicht existiert, auch nicht zurückgezahlt werden kann, steigt der Zinsbetrag natürlich jährlich um 10% an. Sagen wir, jemand hat sich 100 Euro geliehen. Nach einem Jahr schuldet er dem Gläubiger 110 Euro. Er kann das Geld nach und nach abstottern, aber am Schluss fehlen ihm partout die 10 Euro, weil es sie gar nicht gibt. Das Geld leiht er sich von jemand anderem, macht also Schulden, die wiederum verzinst werden, um die Zinsen zurückzuzahlen. Der Zinseszins ist geboren. Und weil sich am Ende jeder von jedem etwas leiht und weil jeder an jeden irgendwelche Zinsen zurückzahlen muss, wächst die Geldmenge, die gar nicht vorhanden ist, kontinuierlich an.
Schließlich kommt einer der besonders cleveren, ein gewiefter Schweinehund, auf die Idee, das Zinssystem zu institutionalisieren, sagen wir, in Form einer Bank, und behauptet, hier ist das Geld sicher, ich stehe dafür gerade. Ja, womit, werden einige fragen. Und der Schweinehund, gar nicht auf den Kopf gefallen, sagt, na, mit eurer Wirtschaftsleistung. Also dem, was ihr mit euren Händen erschafft, das, was man so Bruttosozialprodukt nennt oder Bruttoinlandsprodukt. Wenn sich wer damit auskennt, bitte melden. Okay, sagen sich alle, mein Geld ist also so viel wert, wie ich dafür arbeite. Das klingt irgendwo logisch, also logischer geht's doch eigentlich gar nicht. Erschaffe ich nichts für mein Geld, ist es auch nichts wert. Der gerissene Schweinehund sagt sich nach einiger Zeit,
wenn das Geld so viel wert ist, wie die Leute mit ihren Händen erschaffen, das Geld aber an sich schon nicht mehr existiert, zum großen Teil also, dann ist es doch nur ein kleiner Schritt dahin, scheinbar Erschaffenes zu konstruieren, welches zwar nicht mit den Händen zu greifen, aber doch irgendwie da ist. Oder, um es einfach auszudrücken, warum sollte virtuelles Geld durch einen realen Wert gedeckt sein? Genauso gut kann man doch der einen die andere Fiktion gegenüberstellen und der Laden brummt. Der einzige Haken an der Sache ist, das virtuelle Warenwachstum muss mit der virtuellen Geldmenge mithalten können.
Liegt das eine unter dem anderen, ist die Kacke am Dampfen. Oder wie die Albaner sagen, wenn du einem Griechen die Hand schüttelst, dann zähle hinterher deine Finger. Deshalb flattern den Herrn mit der weißen Weste ja auch jedes Mal die Hemdkragen, wenn das Wirtschaftswachstum mal niedriger ausfällt als im Vorjahr, weil eines wächst unaufhörlich, unaufhaltsam und unkontrollierbar.
Die Menge des virtuellen Geldes. Zweite Szene.
Erste Szene. Wie alles begann.
1000 Bundesbürger besitzen einen Fernseher, der zum Preis von 1595 D-Mark zu haben ist. Ein Industriearbeiter verdient 325 D-Mark im Monat. Der Bedarf einer vierköpfigen Familie beträgt inklusive Kleidung, Miete und anderen Anschaffungen 320 D-Mark. Ein paar Perlonstrümpfe kosten zwischen 6 und 13 D-Mark. Der Stundenlohn für eine Frau beträgt 1,50. Deutschland hat 30.000 Arbeitslose. Und noch liegen die Trümmer des Krieges auf den Straßen, in denen man wunderbar von Zara Leander singt. Es ist der Beginn des deutschen Wirtschaftswunders. Es ist ein Schaltjahr. Es ist das Jahr 1952. Es ist das Jahr, in dem der König der D-Mark das Licht der Welt erblickt.
Dritte Szene.
Zweite Szene. Von der Seele des Geldes.
Es heißt, dass Geld keine Seele hat. Ich habe eine Seele. Sie wiegt 7 Gramm. Und so ist ihr Klang. Das zergeht auf der Zunge. Das schmilzt im Gehörgang. In mir haben sich Materialismus und Spiritualität vereinigt. Ich war eine Sinnesfreude. Ich hatte noch ein Gewicht 11,2 Gramm, Durchmesser 29 Millimeter. Ich war mehr wert, als ich wert war. 7 Gramm Silber hielten mein Innerstes zusammen. Ich und meine Brüder, wir waren die härteste Währung der Welt. Wir haben den Dollar in die Knie gezwungen. Wir repräsentierten eine Nation, einen Kulturkreis, den Sieg des Geistes über die Zigarettenwährung. Wir waren nicht Fluch, sondern Segen. Staatsmänner, Künstler und ihre Werke zierten unser Antlitz. Die Poesie am Rande: Grüß dich, Deutschland, aus Herzensgrund.
Alle Menschen
der Freie nur ist treu.
Deutschland aus
alle Menschen werden Brüder. Die Zukunft hatte noch etwas Gutes. Ihr blickte man erwartungsfroh entgegen, weil alles besser werden würde. Wir waren noch etwas wert. Wir existierten. Wir hatten noch Namen.
Sechser.
Groschen.
Tacken.
Tonne.
Zwilling.
Spandau Dollar.
Pfund.
Heiermann.
Eule.
Pfund.
Heiermann. Spandau Dollar.
Falscher 50er.
Selbst der erzielt heute Höchstpreise unter den Numismatikern. Ich und meine Brüder, und ich war ihr König. Ich war der Letzte meiner Art. So klinge ich. Und so klingt das heute.
Euro kenne ich eigentlich nur Teuro.
Teuro ist der Euro.
Teuro.
Mir fällt auch nur Teuro ein.
Das sagt doch schon alles, nämlich nichts. Da ist nichts drin, da steht nur was drauf, und das, was draufsteht, ist nichts wert. Wer hat sich überhaupt diesen bescheuerten Namen ausgedacht? Euro. Ich meine, wie klingt denn sowas? Genau, nach gar nichts. Der Euro ist ein stumpfes Geld, alleine vom Klang her, aber auch sonst. Geld ist doch zur reinen Fiktion geworden. Ein Großteil des Geldes, ich muss mal nachrechnen. Genau, 98% bestehen doch nur aus Bits und Bytes, aus Nullen und Einsen. Oder glaubt wirklich wer, dass das Geld auf seinem Konto, ich meine, real existiert? Na dann, viel Spaß beim Abheben.
4. Szene.
3. Szene. Der Anfang vom Ende.
Alles nur noch Fiat Money. Geld per Dekret. Ich war die letzte Münze, die noch ihr Geld wert war. Die letzte meiner Art. In einer Welt, in der nichts mehr zählt als Geld, Geld, das nichts wert ist, Geld, das überhaupt nicht existiert, in der sich Menschen an einen Wert klammern, der nichts wert ist, ist das natürlich mehr als subversiv. Ich sollte per Dekret vernichtet werden. Meine Existenz in einem Schmelzofen aushauchen. Man wollte meine 7 Gramm Seele Silber auf dem Weltmarkt verhökern, gegen Geld, das nichts wert war. Doch die Menschen klammerten sich an mich, hielten an mir fest, bis denen da oben nichts Besseres mehr einfiel, als mich für ungültig zu erklären. Ich, der König der D-Mark, ein ungültiges Zahlungsmittel? Ich, die letzte Münze, die mehr wert war, als sie wert war, sollte auf einmal nichts mehr wert sein? Aber da hatten sie die Rechnung ohne den Gast gemacht. Gold gab ich für Eisen. Fuck you, so einfach wie vor dem Ersten Weltkrieg ist das dann wohl doch nicht, an den Patriotismus der Bevölkerung zu appellieren. 2 Tonnen Silber im Wert von 700 Millionen D-Mark waren futsch für die Staatskasse. Weg, abgebunkert, thesaurisiert. Oder wie die Polen sagen, ein guter Esel, der mich trägt, ist mir mehr wert als ein Pferd, das mich schlägt. An meine Stelle trat nun das, was ich als Weißblech bezeichne. Und was ist passiert?
Das neue 5-Mark-Stück wird eingeführt, die Arbeitslosenzahlen verdoppeln sich, die Ölpreise steigen um 10%, ebenso die Bahnpreise. Die Lohnerhöhungen sinken um 5%, die Lebenshaltungskosten steigen um 6%. Microsoft wird gegründet. Tränen lügen nicht und Paloma Blanca beherrschen die deutsche Hitparade.
Und du wirst sehen. Tränen lügen nicht.
Die Zeugen Jehovas sagen für 1975 das Ende der Welt voraus. 50 Cent wird geboren, Aristoteles Onassis stirbt.
Von diesem Zeitpunkt an hatte das virtuelle Geld endgültig gewonnen. Bis Anfang der 70er konnte man zumindest rein theoretisch für die D-Mark Dollars kaufen und die Dollars in Gold umtauschen. Frankreich versucht es, will seine Dollars gegen Gold bei Uncle Sam einlösen, so wie es vereinbart war, nur um zu sehen, was passiert. Und was passiert? Uncle Sam erklärt sich für zahlungsunfähig und hebt die Golddeckung auf. Einfach so. Einfach zu viele Scheine gedruckt. Irgendwo musste das Geld für den Vietnamkrieg ja herkommen. Doch im Vergleich zu heute sind das Peanuts. 30 Milliarden Dollar wurden damals weltweit verschoben, täglich. Heute sind es 2000 Milliarden täglich. Geld, das zu 98% aus Luft besteht, aus einer Fiktion, für die es keinen Gegenwert, in welcher Form auch immer gibt. Gerade mal 2% davon existieren auch als reales Gut. Brot zum Beispiel, ein Stück Land, ein Haus, eine Ware. Ich meine, 1960 Milliarden Dollar, mit denen täglich irgendetwas gehandelt wird, was nicht mal das Papier wert ist, auf dem es gedruckt ist. Das ist doch Wahnsinn!
Personen mit ständigem Wohnsitz in der Deutschen Demokratischen Republik können im Verhältnis 1:1 folgende Beträge pro Kopf in Klammern Bargeld und Bankguthaben tauschen. Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr 2000 D-Mark.
Oder um innerhalb der Landesgrenzen zu bleiben. Seit dem Tod von Benno Ohnesorg bis zur Wiedervereinigung sind aus 200 Milliarden D-Mark wie durch Zauberei 2000 Milliarden geworden.
Der Euro ist da, Damen und Herren, die Prominenten werden jetzt in der Sparkasse.
Eine Summe, die sich seit der Einführung des Euro nochmal vervierfacht hat, was nicht weiter tragisch wäre, könnte man das auch vom Einkommen des Otto-Normalverbrauchers behaupten. Oder hat hier jemand einen Stundenlohn von 500.000 Euro? Ich kenne da nur einen und der heißt Aldi, also Albrecht, Nord oder Süd ist egal. Der ärmste der 300 reichsten Deutschen, übrigens ein Bierfabrikant, verdient immerhin noch 10.000 Euro die Stunde. Auch kein Pappenstiel. Oder wie die Russen sagen, der eine hat den Dill, der andere die Gurken.
Dabei hatte ursprünglich jeder mal das gleiche Startkapital. Theoretisch zumindest. 60 D-Mark. Kopfgeld. So nannte man das wohl. 13 Milliarden waren bei der Einführung der D-Mark im Umlauf.
Das neue Geld heißt die Deutsche Mark. Jede deutsche Mark hat 100 deutsche Pfennig. Das alte Geld ist vom 21. Juni ab ungültig.
Im Saarland wird der Franc zur offiziellen Währung erklärt. Die Bank Deutscher Länder nimmt ihren Betrieb auf. In den USA wird das erste McDonald's-Restaurant eröffnet. In Großbritannien wird das Brot nicht mehr rationiert. Harry Truman unterschreibt den Marshallplan. Der erste Porsche und die erste Vinylplatte werden vorgestellt. Es ist das Jahr 1948. Aus den Volksempfängern erklingt die Rose vom Wörthersee.
Du bist die Rose vom Wörthersee.
Josef Ackermann wird geboren. Karl Valentin stirbt an Unterernährung.
Seither hat sich die Geldmenge versechshundertfacht. Aus 13 Milliarden D-Mark sind 4.000 Milliarden Euro geworden. Nur in Deutschland wohlgemerkt. Bloß, wo ist das Geld geblieben? Geht man mal wohlwollend davon aus, dass es tatsächlich existiert. Sechste Szene.
Fünfte Szene. Vom Wert der Aktie.
Das perfideste überhaupt. Von den Derivaten mal abgesehen. Angenommen, jemand hat sich 2007 Aktien im Wert von 1.000 Euro von der Deutschen Bank gekauft. Innerhalb eines Jahres ist der Kurs der Aktie um 75% gefallen. 750 schwer verdiente Euros sind nun futsch. Allerdings nur für denjenigen, der sie angelegt hat. Denn eines ist sicher, irgendjemand hat die 750 Euro. Hätte man das Geld in Bier investiert, wären die Pfandflaschen mehr wert als das Aktienpaket. Und das Bier hätte man auch noch trinken können. Oder, wie die Türken sagen, fällt ein Reicher, so heißt es, ein Unfall. Fällt ein Armer, so heißt es, er ist betrunken.
Siebte Szene.
Sechste Szene. Die Rettung naht, nur für wen? Das Großmutterparadoxon.
Wenn wir schon dabei sind, bleiben wir doch gleich bei den Banken. Darf ich hier überhaupt Namen nennen?
Nee, lass mal lieber.
Also gut, dann eben nicht. Also sagen wir einfach, eine deutsche Bank will den Wert ihrer Aktien steigern, indem sie die Gewinnmarge nach oben schraubt. und wirft einen Blick nach Übersee.
Dort sind alle völlig aus dem Häuschen. Kredite sind billig und werden willig vergeben. Als Sicherheit reicht das eigene Haus oder die Absicht, ein Haus zu bauen, völlig aus. Sagen wir, so ein Haus ist so um die $100.000 wert. Der Besitzer des Hauses braucht aber 150.000. Kein Problem, sagt sich händereibend der Banker in Übersee. So eine Immobilie ist eine sichere Sache und...
Einen Blick in die Kristallkugel werfend?
Wenn die Immobilienpreise weiter in die Höhe klettern wie bisher, ist das Haus in 10 Jahren 200.000 wert.
Außerdem hat der gute Hausbesitzer einen todsicheren Job. Bei einer Automobilfirma.
Der Hausbesitzer denkt genauso wie der Banker. Er denkt, warum sollte er auf die neue Einrichtung, ein neues Auto, den Urlaub in der Karibik und diesen wahnsinnsgeilen Plasmafernseher ein paar Jahre sparen, wenn er den ganzen Krempel auch gleich haben kann.
Oder warum soll ich Miete zahlen, wenn ich mir ein Haus kaufen kann? Ich bin doch nicht blöd.
Zu dem Banker kommen sehr viele Leute, die so denken, und er gibt sehr vielen Leuten einen Kredit. So vielen, dass er langsam den Überblick verliert.
Was macht der schlaue Banker aus Übersee?
Er schnürt die ganzen Kredite zu einem Paket zusammen und verkauft sie mit Gewinn an eine andere Bank, die bei den vielen zu erwartenden Zinseinnahmen einfach nicht widerstehen kann. Um das Kreditpaket zu kaufen, nimmt die andere Bank, weil sie gerade nicht so viel im Petto hat, einen Kredit bei der Bank auf, die ihr das Kreditpaket verkaufen will. Und so geht das immer weiter.
Irgendwann hat sich jede Bank bei einer anderen Bank Geld geliehen, um verliehenes Geld zu kaufen. Und irgendwann landet das Kreditpaket bei einer großen deutschen Bank, die das Geschäft ihres Lebens wittert. Man verdient an den Zinsen und an den eigenen Aktien, die im Vertrauen auf den guten Riecher des Chefs dieser Bank in die Höhe schnellen. Der Riecher des Chefs dieser Bank ist so gut, dass ihm nach einiger Zeit etwas mulmig wird. Er beschließt, das ganze Paket doch lieber an eine andere deutsche Bank zu verhökern, der er mit Blick auf die zu erwartenden Gewinne den Mund wässrig macht. Die andere deutsche Bank ist zwar im Moment nicht flüssig genug, um das Kreditpaket zu kaufen, doch die große deutsche Bank gibt der kleineren deutschen Bank einfach einen Kredit, damit sie das Kreditpaket aus Übersee kaufen kann.
In Übersee ist gerade der Teufel los. Weil die Immobilienpreise nicht steigen, sondern fallen, der Automobilkonzern pleite macht, die Leute plötzlich ohne Job auf der Straße stehen und ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen können.
Was für die kleinere Deutsche Bank zur Folge hat, dass sie statt auf einer Goldgrube plötzlich auf einem Haufen wertloser Scheiße sitzt und den Kredit an die große Deutsche Bank, mit dem sie diesen Haufen Scheiße von der großen Deutschen Bank gekauft hat, ebenfalls nicht mehr zurückzahlen kann.
Diese Nadel im Nadelstreifen schädigen die Volkswirtschaft an einem Tag mehr als alle Blaubacher in den letzten 10 Jahren.
Das ist ja eigentlich so, als ob ich Tarzan 50 Euro borge und er mir verspricht, mir 100 Euro zurückzuzahlen. Und diesen Schuldschein verkaufe ich dir dann für 70 Euro. Und weil du aber gerade die 70 Euro nicht hast, leihe ich sie dir. Und dann haben sich die Schulden ja schon vermehrt. Sind aus 100 Euro 170 Euro geworden.
Genau. Und ich denke, das ist ein super Geschäft, weil ich habe ja überhaupt kein Geld eingesetzt, nur deins. Und verdiene trotzdem 30 Euro, also Differenz zwischen 70 und 100, ohne dass ich einen Finger dafür krumm gemacht habe. Jetzt wird mir das aber zu heiß, weißt du? Und dann suche ich mir jemanden, der blöd genug ist, mir den Schuldschein für 85 abzukaufen. Der hat das Geld aber auch nicht, leiht sich es aber auch wieder von irgendeinem Kumpel. Der gibt mir deine 85, ich gebe dir deine 75. Ich habe 10 Euro Gewinn gemacht, der das für 85 gekauft hat. Er denkt sich, ja, super Geschäft, habe ich immer noch 15 Euro, ohne dass ich einen Finger krumm mache. Das Doof ist bloß, der 85 aufgenommen hat, der bleibt vielleicht auf dem Geld sitzen, weil Tarzan ja eigentlich nicht vorgehabt hat, das überhaupt mal zurückzuzahlen.
Aber er könnte ja, wenn er Angst davor hat, versuchen, das schnell noch zu verkaufen.
Er könnte es
für 95.
Er könnte es quasi für 95 Euro weiterverkaufen. Derjenige, der es für 95 kauft, nimmt sich wieder einen Kredit auf und denkt sich, naja, habe ich vielleicht dann nur 3 oder 4 Euro Gewinn gemacht, aber dafür, dass ich dafür nichts tue, ist es okay.
Und die Schulden würden sich immer weiter vermehren, weil am Anfang gab es nur 100 Euro Schulden von Tarzan an mich. Jetzt gibt es 100 Euro Schulden von Tarzan an irgendjemand, der seinen Schuldschein gekauft hat, plus die ganzen Schulden, die gemacht wurden, um diese Schuldscheine überhaupt, um diesen einen Schuldschein überhaupt immer weiter zu verkaufen.
Genau, und vor allem auch die...
Also 70 Euro von dir an mich, 80 Euro von jemand anders an dich.
Ja, und jemand 95, der das wiederum von dem kauft. Genau. Und was ja im Prinzip nicht schlimm ist, weil am Ende wird sich es, glaube ich, aufheben, aber was sich praktisch immer weiter vermehrt, das sind die Zinsen.
Ja.
Zinsen auf den jeweiligen Darlehen, die werden ja immer, das ist ja das Geld, was ursprünglich gar nicht verliehen wurde.
Ja, da wird einem schwindelig.
Ja, das ist wie das Großmüller-Paradoxon sozusagen.
Bloß umgedreht.
Genau.
Diese Nadel im Nadelstreifen.
Für soziale Marktwirtschaft hat der Chef der großen deutschen Bank zwar sonst nicht viel übrig, aber in diesem Moment kommt sie ihm doch sehr gelegen.
Er rennt zu seinem Spezi, dem Wirtschaftsminister, oder war es der für Finanzen, und malt ihm in den schwärzesten Farben aus, wie schlecht es doch für die deutsche Wirtschaft, ja für Deutschland und die Deutschen überhaupt wäre, wenn die kleine deutsche Bank der großen deutschen Bank den Kredit für die faulen Kredite nicht zurückzahlen kann.
Er würde ja gerne helfen, meint der Herr Wirtschaftsminister oder der für Finanzen. Aber, mit Blick in seinen Geldbeutel, er wisse beim besten Willen nicht, wo er das Geld, mit dem die kleine deutsche Bank der großen deutschen Bank den Kredit für die faulen Kredite zurückzahlen könne, hernehmen solle.
Kein Problem, sagt der Chef der großen deutschen Bank. Ich kann Ihnen einen Kredit geben.
Der Wirtschaftsminister oder der für Finanzen kann seinem Spezi nur schlecht etwas abschlagen. Und per Handschlag wird das Geschäft besiegelt.
Die Bundesregierung nimmt einen 10 Milliarden Euro Kredit bei der großen deutschen Bank auf, gibt das Geld der kleinen deutschen Bank, damit die kleine deutsche Bank den Kredit für die faulen Kredite der großen deutschen Bank zurückzahlen kann.
Und die große deutsche Bank ist nicht nur fein raus, sondern hat noch einen riesen Reibach gemacht. Sie hat nicht nur den 10 Milliarden Euro Kredit von der kleinen deutschen Bank nebst Zinsen zurückgehalten,
sondern auch noch Forderungen in Höhe von 10 Milliarden Euro plus Zinsen an den besten Schuldner, den man sich vorstellen kann. Den deutschen Steuerzahler. Oder, wie die Amerikaner sagen, wenn dir der Bart brennt, zündet sich jemand anderer seine Pfeife daran an.
So geschehen 2007.
Die Mehrwertsteuer steigt auf 19%, während die Unternehmenssteuern um rund 10% sinken. Der Euro ist auf dem höchsten Stand seiner Geschichte, ebenso der Dow Jones Index, der Erdöl- und der Goldpreis. Zum ersten Mal seit dem Ende des Wirtschaftswunders ist der Staatshaushalt ausgeglichen und die Neuverschuldung gestoppt. Auf Platz 1 der Hitparade ist Kascha Candela mit Hammer.
Du bist Hammer, wie du dich bewegst in dem Outfit, Hammer.
Es ist das Jahr des Delfins. Es ist der Beginn der Finanzkrise. Dr. Oetker stirbt.
Achte Szene.
Siebte Szene. Waffen schaffen ohne Waffen oder die stille Revolution des Einzelnen.
Es ist doch so, dass jeder, der Geld auf dem Girokonto oder in Form eines Sparbuches auf der Bank liegen hat, das auch abheben kann. Oder habe ich da etwas falsch verstanden? Das ist doch die Basis des Systems. Man vertraut doch darauf, dass die Information auf der Geldkarte jederzeit in Bargeld umgetauscht werden kann. Ist doch so, oder? Das Geld liegt in diesen Automaten, ich stecke meine Karte rein und hebe es ab. Die einen haben Schulden bei der Bank, die anderen ein Guthaben. Das Ganze ist doch so eingerichtet, dass die Bank nur eine Vermittlerrolle spielt. Sagen wir, jemand schleppt 1000 Euro auf die Bank. Jemand anderes braucht die 1000 Euro und leiht sie sich. Die Differenz zwischen den Guthaben und den Darlehenszinsen ist der Gewinn, den die Bank für ihre Mühe einstreicht. Yin und Yang im Einklang. Hebt jetzt der mit dem Guthaben am nächsten Tag seine 1000 Euro wieder ab und der Schuldner macht das Gleiche, weil er das Geld ja für irgendwas braucht, steht die Bank zwar irgendwie blöd da, weil ihr das Geld, das sie verliehen hat, ja gar nicht gehört, aber sei's drum. Der Schuldner wird das Geld, welches weder ihm noch der Bank gehört, schon zurückzahlen. Sonst hat die Bank 1000 Miese, die sie mit den Gewinnen, die sie aus den Zinserträgen anderer Darlehen verdient, abdecken muss. Bleibt am Jahresende halt ein wenig weniger übrig. Damit kann man leben.
Also, das entspricht nicht ganz der Wahrheit, mein Lieber. Weil die ursprünglichen 1000 ja ständig weiterverliehen werden. Also der, der sich die 1000 leiht, bekommt das Geld ja auf sein Konto bei einer anderen Bank überwiesen. Die sieht das als Einzahlung an und verleiht das Geld an einen zweiten, der das Geld wiederum auf sein Konto überwiesen bekommt. Und die Bank verbucht das natürlich auch als Guthaben und verleiht das Geld nochmal und so fort. Also einmal eingezahltes Geld wird, ich weiß nicht wie oft, verliehen, so lange, bis es jemand abhebt. Und wenn derjenige, der ursprünglich die 1000 Euro eingezahlt hat, das Geld sofort wieder abhebt, ist die ganze Zeit Geld verliehen worden, das gar nicht mehr da ist. Der Trick ist der, dass heutzutage niemand mehr 1000 Euro Bargeld mit sich herumschleppt.
Aber wenn einer das macht, ist das doch nicht weiter tragisch. Und dass jeder, der Geld auf dem Konto liegen hat, das plötzlich abheben will, ist doch völlig unrealistisch. Und außerdem, was soll das bringen?
Wenn die reichen Schurken der Armen bedürfen, können die Armen fordern, was sie wollen. Das sagte schon Shakespeare. Revolution, mein Lieber. Revolution. Dann geht es los. Das große Fraxhausen. Ich glaube, wenn 10% ihr Geld abheben, dann würde das schon reichen. Also alleine das Geld, das auf Sparbüchern und Girokonten liegt. Und das liegt da ja nicht. Das ist ja nur die reine Information. Das ist ja schon mehr als 10-mal mehr, als in Deutschland an Bargeld überhaupt im Umlauf ist. Also mal großzügig geschätzt. Und ich rede jetzt von insgesamt. Oder alleine, was die Banken an Banken verliehen haben, was sie sich gegenseitig so zuschachern, das übersteigt ja schon das 30-fache der sogenannten Reserven. Also das, was bei den Banken als sogenannte Sicherheit für den Notfall gewissermaßen rumliegt. Zähle ich all das Geld zusammen, das nur virtuell existiert, komme ich auf das 100-fache dessen, was die Banken in ihren Tresoren an Bargeld überhaupt zu liegen haben. Also tief gestapelt. Und ich meine sehr tief. Und wenn jeder Haushalt in Deutschland 1.000 Euro abhebt, und das ist schon hochgegriffen, und ich meine sehr hoch, da müsste schon jede der 40.000 Bankfilialen in Deutschland 1 Million Bares in petto haben, dann ist das weg, das Geld, der Knaster, der Zaster. Dann können die den Laden dicht machen, die feinen Herren, alle miteinander. Dann ist Schicht im Schacht, Schluss mit lustig, aus die Maus, alles Fuba, fucked up, beyond all recognition. Ich meine, 1.000 Euro, wenn überhaupt 1.000 Euro, billiger ist die Revolution doch gar nicht zu haben. Also was mich betrifft, unterhalte ich es mit den Klingonen. Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird.
Ja, und dann?
Ja, dann? Vermutlich Zigarettenwährung. Dann Währungsreform und ich habe wieder Oberwasser. Alles auf Reset. So stelle ich mir das vor. Also, ich habe Zeit. Ich kann warten.
Kurz nach der Währungsreform macht die Kamera einen Bummel über den Wochenmarkt und fängt dabei Bilder ein, die noch vor kurzer Zeit wie Trugbilder gewirkt hätten. Gemüse in Hülle und Fülle, alles frisch und zum Aussuchen und Ware von bester Qualität. Man fragt nach dem Preis, kauft und geht befriedigt nach Hause. Die Auswahl ist groß, die Bedienung freundlich. Es gibt mit einem Male wieder Dinge, von denen man bisher nur im Flüsterton sprach, die nur unter dem Ladentisch veräußert wurden. Jetzt ist Geld wieder alles.
9. Szene.
2. Szene. Von der Seele des Geldes.
Es heißt, dass Geld keine Seele hat. Ich habe eine Seele. Sie wiegt 7 Gramm. Und so ist ihr Klang. Das zergeht auf der Zunge. Das schmilzt im Gehörgang. Ich und meine Brüder. Und ich war ihr König. Ich war der Letzte meiner Art.
Achte Szene. Schluss und aus.
Oder wie der Berliner sagt, mit dit bezahlen verplempert man det meiste Geld.
Heiermann, der Letzte seiner Art. Ein Hörspiel-Feature-Doku-Fiction-Feature-Hörspiel von Robert Weber mit Hans-Josef Eich als Heiermann. In weiteren Rollen Nicole Bogut, Jens Bonsack und Sebastian Schäfer. Ton und Technik Daniel Sänger und Sonja Röder. Regie Robert Weber, Redaktion Katrin Zipse.
Money drives me crazy. It's more bad than good. When people start talking money, I start cooking. Guess I never understood. Think of little Johnny, he won a lottery. 4,228 cash and 70 cents. He won on a Wednesday. Happy as a man can be. One day later, Johnny lost it betting horses to a bookie man. Lost in betting Lucky Seven, who came in last. I laughed when I heard that one. Told him you shouldn't mess with money. No. Again, I mean it.
Turbo-kapitalistische Musik im SWR2-Dschungel, passend zu unserem Hörspiel vom Cécile Vernier-Quartett Money. Die Anfänge des heutigen Quartetts liegen in den 80er Jahren in Straßburg. Die langjährigen Mitglieder Bernd Heitzler am Bass und Andreas Erchinger am Piano und Synthesizer ergänzt seit 2009 Schlagzeuger Lars Binder. Das sind also die drei Herren um die Jazzsängerin mit franko-afrikanischen Wurzeln, die inzwischen zu den verlässlichen Größen der deutschen Jazzszene gehört. Sprich, sie kann von ihrer Musik leben, hat Geld gegenüber aber auch eine durchaus kritische Einstellung. Cécile Vernier will die Berührungsängste vor dem Jazz abbauen und auch Menschen dafür begeistern, die glauben, das sei immer noch Musik für Herren in ungebügelten Hemden mit Vertrauenslehrerschulen. Keep Some Secrets Within heißt das Album. Und wir schwimmen dem lieben Geld weiter hinterher und legen sogar noch nach. Cucu Diamantes mit einem charmant dargebotenen Imperativ. Show me the money, Papi.
Si no sabes ser feliz, soy la que duerme en tu cama. Vienes a más que más ganas y luego siempre me engañas. No me atormentes si no puedes decidir. Perdiendo a veces se gana y no me digas que lo nuestro se acabó. ¿A qué soy yo la que acaba? ¿A qué soy yo la que acaba? ¿A qué soy yo la que acaba?
Háblame desde el corazón. Tell me, papi. sigues y no puedes distinguir. Oye. Entre la buena y la mala, la que a veces te obedece, pero siempre te gana. No me confundas, no me voy a arrepentir. Cuando confío tú fallas y hoy te digo que lo nuestro se acabó. El que la hace la paga. El que la hace la paga. El que la hace la paga.
Show me the money, papi, háblame desde el corazón. Tell me, papito lindo, que yo sí tengo mi salsa. Show me the money, papi, háblame desde el corazón. Tell me, papito lindo, ¿quién lo iba a decir? Que tarde o temprano no eras para mí. Y el viento es testigo de esta soledad. Suspirar por ti. ¿Quién lo iba a decir? Show me the money, papi, háblame desde el corazón. Tell me, papito lindo, que yo sí tengo mi salsa. Show me the money, papi, háblame.
Diamantes vom Album Cuckooland mit Show Me the Money, Papi. Sie verdient lange nicht so viel Geld vermutlich, ist aber sowas wie die kubanische Antwort auf Amy Winehouse. Und ich finde ja, solche Musik kann man sich im Winter nicht oft genug anhören. Dazu könnte man sogar bei minus 12 Grad Fenster putzen. Doch die gute Laune Rhythmen sollen nicht verschleiern, dass Coco Diamantes eine kritische, sozial hoch engagierte Frau ist. Das war der SWR 2 Dschungel. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter www.swr2.de/dschungel. Die Musik hat Bettina Stender ausgesucht. Morgen im Dschungel die Brücke zwischen mir und dir. Mostars Jugend zwischen den Grenzen. Nach den Nachrichten die SWR 2 Kammermusik, unter anderem mit Musik von Franz Schubert. Franziska Storz war am Mikrofon und ich sage nicht Tschüss, sondern ich verabschiede mich kapitalistisch und wünsche Easy Money. Mit den Jazzmusikern Lars Danielsson und Leszek Moszczer.